An irgendetwas glaubt doch jeder Mensch, oder? Ob es der liebe Gott da oben ist, irgendeine höhere Macht oder die neu entdeckte ganz persönliche Spiritualität. Der Frage nachzugehen, was göttlich ist in dieser Welt, heißt Theologie, die Lehre von Gott. Wie kann aber Theologie zeitgemäß aussehen? Der evangelische Theologe Tilman Haberer hat sich damit beschäftigt und das Buch geschrieben »Von der Anmut der Welt – Entwurf einer integralen Theologie«. Herr Haberer, wir versuchen heute mal integrale Theologie zu definieren, aber schauen erstmal drauf, wie Sie sich dem Thema angenommen haben. Sie haben ein Modell mit Bewusstseinsräumen angewandt, das es schon gab, und sich da angeschaut, was die Menschen, seit es sie gibt, gewusst haben, wie sie gelebt haben und wie sie dann dementsprechend sich Gott vorgestellt haben, was für ein Gottesbild sie hatten, oder?
Genau. Dieses Modell beschreibt die Entwicklung des Bewusstseins sowohl bei einem Individuum, also vom Säugling über ein Kleinkind, über das Schulkind und so weiter bis zum Erwachsenen und parallel dazu die Entwicklung der Menschheit als Ganzer, die eine ganz ähnliche Bewusstseinsentwicklung durchgemacht hat.
Und das hatte dann wiederum auch Einfluss auf das Gottesbild, wie man sich eben was Göttliches vorgestellt hat.
Genau. Und diese parallele Entwicklung von Weltbild und Gottesbild, die haben wir habe ich zusammen mit Marion und Dicky Küstenmacher in einem Buch beschrieben, Gott 9.0. Und das ist die Grundlage für mein neues Buch jetzt.
Genau, von der Anmut der Welt heißt das neue Buch. Haben Sie ein Beispiel, wie da eben die Entwicklung des Menschen und die Entwicklung des Bewusstseins eben auch sich widerspiegelt in dem Gottesbild, was man sich eben macht?
Ja, die längste Phase der Bewusstseinsentwicklung, die wir so überblicken können, ist das traditionell mythische Bild. Bewusstsein, das ging so bis ins Mittelalter und bis in die Neuzeit und wurde dann von der Moderne abgelöst. Die Moderne denkt sehr rational und wissenschaftlich, während das vorherige Bewusstsein eher mythisch-mythologisch gedacht hat. Wir machen die Beobachtung, dass das Gottesbild von vielen Menschen noch in diesem traditionell mythischen Bereich liegt, während sich das allgemeine Bewusstsein schon weiterentwickelt hat, ins Moderne, zum Teil ins Postmoderne hinein. Und das gibt natürlich dann einen Widerspruch und ein Problem.
Wie sieht das denn heute aus? Also nehmen wir den christlichen Glauben. Auch der wird ja überall ganz anders ausgelegt. Sie schreiben, wir postmodernen Menschen glauben nicht, weil eine Autorität etwas behauptet. Wir glauben dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass das stimmt, was uns erzählt wird. Sie haben das ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben, dass eben die Wissenschaft zum Beispiel auch eine immer größere Rolle spielt. Oder wir glauben eben dann, wenn die Person, die uns etwas erzählt, sich bisher als vertrauenswürdig erwiesen hat. Also wir brauchen da irgendwie einen Beleg, einen Beweis. Heißt das im Umkehrschluss für die Kirchen, jetzt wird es immer schwerer, die frohe Botschaft weiterzutragen, weil wir Menschen uns da lieber unser eigenes Bild machen?
Es wird dann schwierig, wenn wir uns hinstellen und sagen, es steht geschrieben und deswegen ist es so. Also dieses alleinige sich berufen auf Schrift und Tradition, das funktioniert heute nicht mehr. Die Leute wollen heute eigene Erfahrungen machen. Und deswegen ist, Sie haben vorhin das Stichwort Spiritualität erwähnt, deswegen ist eine Spiritualität so wichtig als gelebte Religion, als erfahrbare Religion. Und da können dann durchaus die biblischen Inhalte vermittelt werden, aber eben auf eine Weise, dass die Menschen was damit anfangen können.
Ist denn der individuelle, der subjektive Glaube eines jeden einzelnen Menschen, die individuelle Spiritualität, denn genauso viel wert wie das, was da in der Bibel steht oder in anderen Überlieferungen? Also für viele ist das ja wirklich einfach, es wird ja auch die Heilige Schrift genannt.
Ja, die Bibel wird die Heilige Schrift genannt, aber sie ist ja nur für die Menschen heilig, die auch daran glauben. Für einen Hindu oder einen Muslim ist die Bibel ein ganz interessantes Stück religionsgeschichtlicher Literatur. Nur für uns Christen hat sie diesen Charakter der Heiligen Schrift. Und das hängt damit zusammen, dass wir Christen eben die Bibel als unsere Heilige Schrift anerkennen und glauben. Also als evangelischer Theologe habe ich da Martin Luther im Hintergrund, der sagt, allein durch den Glauben werden wir gerecht. Und allein durch den Glauben, also durch einen individuellen subjektiven Akt des Glaubens kommen wir zu der Religion und zu der Einsicht, dass die Bibel Wahrheit enthält für mich.
Sie schreiben von Ihrem Glauben aus, alle Religionen verehren den einen Gott und keine ist besser oder schlechter als die andere. Das teile ich auch so, seit ich denken kann eigentlich. Inwieweit ist das Teil auch dieser sogenannten integralen Theologie?
Also ich würde so sagen, alle glauben an den einen Gott, weil es kann nur einen Gott geben. Sie glauben in unterschiedlicher Weise an den einen Gott. Und das ist auch gut so, weil sie sich auf diese Weise gegenseitig ergänzen und jeder hat einen guten Teil der Wahrheit. Und wenn ich auf die anderen schaue, dann sehe ich, aha, dort ist etwas, was in unserer Religion so nicht vorhanden ist, aber das hat auch seinen Sinn. Und das entspricht so dem integralen Ansatz, dass ich nicht versuche zu unterscheiden, der hat Recht oder ich habe Recht, sondern dass ich schaue, wer hat welchen Anteil an der Wahrheit. Keiner hat die ganze Wahrheit, aber wenn wir zusammen uns tun, dann kommen wir der Wahrheit ein Stück näher.
Da kommen wir auch der Wahrheit ein Stück näher, was eigentlich Gott ist. Wenn alle an denselben Gott glauben, wer oder was ist dann Gott? Ist Gott in allem? Ist Gott also die ganze Welt? All das, was wir sehen, spüren, schmecken, riechen? All diesen Fragen gehen Sie ja auch in Ihrem Buch nach. Der Fachbegriff für dieses Gottesbild heißt dann Pantheismus. Da ist der Schöpfungsgedanke sehr, sehr wichtig. Ist das denn so einfach, dass man sagt, ja, einfach alles ist Gott?
Ja und nein, das ist jetzt wieder eine integrale Antwort. Der Pantheismus sagt einfach, die Welt ist identisch mit Gott oder Gott ist identisch mit der Welt. Und ich vertrete aber, wie viele andere gegenwärtige Theologen, einen Panentheismus. Das heißt, Gott ist in allem, aber Gott ist noch mehr als alles. Das ist so eine paradoxe Formulierung, die auch gut zur integralen Theologie passt. Gott ist mehr als alles. Das heißt, zwar ist alles, was wir in der Welt sehen, von Gott und in Gott, und Gott ist darin. Gott hat sich in der Welt gewissermaßen inkarniert. Der Begriff Inkarnation spielt eine große Rolle in der also Fleischwerdung Gottes, Menschwerdung. Und ich sage eben, die Bibel sagt, Gott wurde Fleisch in dem einen Menschen Jesus aus Nazareth. Man kann aber auch sagen, Gott wurde Welt vor 13 Milliarden Jahren im Urknall und alles, was ist, ist von Gott erfüllt und ist existiert nur, weil Gott es eben durchdringt und durchlebt. Und Gott geht aber immer noch über die Welt, über die Schöpfung, über das Inkarnierte hinaus.
Jetzt haben Sie Jesus von Nazareth gerade angesprochen. Steht denn eine integrale Theologie nicht dann auch im Widerspruch zum christlichen Glauben an einen dreieinigen Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist?
Ganz im Gegenteil. Also ich finde, dass man gerade vom integralen Ansatz her den dreieinigen Gott sehr gut beschreiben kann, dass der dreieinige Gott sehr gut durch diese integrale Theologie ausgedrückt werden kann. Um es konkret zu machen, wenn wir davon ausgehen, dass sich der Schöpfer in der Schöpfung selbst ausdrückt und wir in der Schöpfung Gott, dem Schöpfer, begegnen, der traditionell im christlichen Gott der Vater genannt wird, dann können wir mit einem anderen Blick auf die Sache sagen, das ist der inkarnierte, wirklich kosmische Christus, der in dem einen Menschen Jesus aus Nazareth exemplarisch Mensch geworden ist, der aber auch in Ihnen und mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern und allen Menschen auf der Welt auch Mensch geworden ist. Das kann man zum Beispiel auch sehen in dem Wort, was Jesus sagt zu seinen Jüngern, was ihr einem der geringsten meiner Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist so ein Hinweis darauf, dass uns im Mitmenschen auch und damit auch in der Tiefe unserer eigenen Seele Gott selbst begegnet.
Also mir scheint es ja, als wären mit der integralen Theologie doch einige Probleme gelöst. Die Menschen, die könnten dann zum Beispiel freier ihren Glauben ausleben, so kommt es mir zumindest vor, und die Suche nach Gott wäre wieder aktuell. Stellen Sie sich so auch die Kirche der Zukunft vor, so ganz kurz?
Ich denke, dass die Kirche der Zukunft sehr, sehr viel mit Freiheit, mit Suchbewegung zu tun haben wird. Ich glaube, dass es weniger eine festgefügte Institution sein wird, jetzt auf mittelfristige Zukunft gesehen, sondern mehr ein fluider, loser Verband von Menschen, die auf derselben oder auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind und sich da auf diesem Weg begleiten und dann auch wieder mal vielleicht ihre eigenen Wege gehen. Und da muss die Institution Kirche, denke ich, sehr viel lernen noch an Empowerment, sagt man heutzutage, also nimmt den Menschen ihre eigene Entscheidung und ihr eigenes Finden zuzutrauen und sie dazu zu ermutigen, geht euren Weg. Inwieweit die institutionellen Kirchen es schaffen,
das beobachten
wir. Das wird man sehen, genau.
Ja. Die christliche Botschaft, geprägt über Jahrhunderte und Jahrtausende des Überlieferns und Weitererzählens und wie man sie heute eben auch verstehen kann, das beschreibt der evangelische Theologe Tilman Haberer in seinem Buch Von der Anmut der Welt, Entwurf einer integralen Theologie. Das Buch erscheint übermorgen am 24. Mai im Gütersloher Verlagshaus. Und ich habe mit Herrn Haberer darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und schöne Pfingsten.
Ja, vielen Dank Ihnen auch und auch schöne Pfingsten.